Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Abermals ein herzliches Willkommen. Mittlerweile haben wir das alttestamentliche Buch Esther erreicht. Wie die beiden Bücher Esra und Nehemia berichtet es über die Zeit nach dem Ende der babylonischen Gefangenschaft bzw. des babylonischen Exils. Schätzungsweise 60.000 Juden sind im Lauf mehrerer Jahrzehnte in ihre alte Heimat, also nach Jerusalem und Judäa, zurückgekehrt. Die meisten jedoch sind freiwillig dort geblieben, wohin sie bzw. ihre Eltern und Großeltern verschleppt worden waren. Zur Erinnerung. Das Ende des babylonischen Exils wurde dadurch eingeläutet, dass die Großmacht Babylon durch die Perser in ihre Schranken verwiesen wurde. Und zur Politik des Persischen Reiches gehörte es, zumindest zeitweise, die Menschen aus eroberten Ländern nicht auf Dauer brutal zu unterjochen, sondern sie mehr oder weniger in das Reich zu integrieren. Deshalb konnten die Juden nach und nach aus dem babylonischen Exil in ihre alte Heimat zurückkehren, in das Gebiet des ehemaligen Königreiches Juda. Viele Juden verzichteten aber auf eine Rückkehr, so wie Mordechai, ein Jude aus dem Stamm Benjamin, und seine Adoptivtochter Esther. Mordechai hat Arbeit gefunden am Hofe des persischen Königs Ahasveros in Susa, einer der Hauptstädte des Persischen Reiches. Eines Tages bekam Mordechai vermutlich mit, dass der König nach einer neuen Gemahlin suchte. Denn seine Ex-Frau, die ehemalige Königin Vashti, hatte ihn bei einem großen Fest schwer blamiert. Sie hatte sich geweigert, sich vor einigen tausend Menschen in ganzer Schönheit und mit ihrer Krone auf dem Kopf vorführen zu lassen, wie einen wertvollen Gegenstand, den man seinen Gästen gern präsentiert. Daraufhin verlor Königin Vashti den Platz an der Seite ihres Mannes und zugleich ihre königliche Würde. Eher unwürdig, jedenfalls nach heutigen Maßstäben, ging aber auch die Suche nach einer neuen Gemahlin für den König vonstatten. Aus dem ganzen Persischen Reich wurde eine große Anzahl an schönen Jungfrauen zum Palast des Königs gebracht. Ein Jahr lang wurden sie mit einer Art Wellness-Programm verwöhnt, um dann einzeln dem König vorgeführt zu werden. Unter den jungen Damen war auch Esther, die Adoptivtochter Mordechais. Ihre jüdische Herkunft hatte sie auf sein Geheiß hin verschwiegen, um ihre Chancen nicht zu verringern. Anscheinend war der Antisemitismus schon damals weit verbreitet. Außerdem waren die Juden sozusagen ein Verlierervolk, das in der zurückliegenden Zeit schwer gedemütigt wurde. Doch kommen wir zurück zu Esther. In der Bibel wird berichtet, dass sie eine natürliche Schönheit ausstrahlte und wohl auch angenehm im Umgang war. Als sie zu König Ahasveros hineingeführt wurde, fühlte er sich sofort von ihr verzaubert. Im alttestamentlichen Buch Esther, Kapitel 2, heißt es in den Versen 16 und 17: Es wurde aber Esther zum König Ahasveros gebracht, in den königlichen Palast, im 10. Monat, der da heißt Tebet, im 7. Jahr seiner Herrschaft. Und der König gewann Esther lieber als alle Frauen, und sie fand Gnade und Gunst bei ihm vor allen Jungfrauen. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin an Vashtis Statt. Schönheit, Bescheidenheit, ein kesser Blick, eine anmutige Bewegung, all das mag dazu beigetragen haben, dass sich König Ahasveros für das jüdische Mädchen Esther entschied und sie zu seiner Königin machte. Aber ich bin fest davon überzeugt, auch Gott hatte dabei seine Hände im Spiel. In einer der letzten Sendungen habe ich dafür den Begriff Vorsehung gebraucht. Ein schwieriger Begriff, denn meiner Einschätzung nach geschieht es nur überaus selten, dass Menschen zu Marionetten werden und gegen ihren Willen das tun, was Gott von ihnen verlangt. Denn zu den besonderen Merkmalen des menschlichen Wesens gehört es ja, dass sich jeder Einzelne für oder gegen Gott entscheiden kann, weil Gott die Menschen so erschaffen hat. Aber auf rätselhafte Art und Weise kann Gott menschliche Entscheidungen und Verhaltensweisen nutzen, um mit seinen Plänen ans Ziel zu kommen. Und ich denke, genau das passiert hier. Der große persische König Ahasveros, also ein Heide, fühlt sich hingezogen zu einem jüdischen Mädchen und macht sie zu seiner Königin. Das heißt, sie als Jüdin gewinnt an Einfluss. Und das wird nicht ohne Auswirkungen auf das weitere Schicksal der übrigen Juden bleiben. Genau dieses Ziel möchte Gott erreichen, denn seine Geschichte mit dem jüdischen Volk ist noch lange nicht zu Ende geschrieben. Schon im nächsten Kapitel des Esther-Buches wird angedeutet, auf welche Weise sich Königin Esther für ihre Landsleute einsetzen könnte. Um das verborgene Eingreifen Gottes den Bibellesern sichtbar zu machen, wurde am Anfang des Buches Esther recht ausführlich geschildert, wie König Ahasveros ein rauschendes Fest gefeiert hat. Ein halbes Jahr lang. Der Wein floss in Strömen und Königin Vashti sollte sich vor angetrunkenen Männern präsentieren, als ob sie der persönliche Besitz des Königs wäre. Dann die unwürdige Art und Weise, wie sich jede Menge Jungfrauen versammelt haben, damit der König eine von ihnen zu seiner Frau machen kann. Als Bibelleser wird uns also die heidnische Lebensweise des persischen Königs vor Augen geführt. Und dann, wie Gott die Sache mit dem jüdischen Mädchen Esther so einfädelt, dass doch noch etwas Gutes in dieser Situation entsteht. Als Christ fühle ich mich dadurch ermutigt, auch dann auf Gott zu vertrauen, wenn ich mich in einem gottlosen Umfeld ziemlich allein gelassen fühle. Denn Gott hat die Sache trotzdem im Griff. Er wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann, heißt es in einem Kirchenlied von Paul Gerhardt. In Vers 17 unseres Bibeltextes ist zu lesen, der König gewann Esther lieber als alle Frauen und sie fand Gnade und Gunst bei ihm vor allen anderen Jungfrauen. Wirklich beeindruckt bin ich davon aber nicht, weil die Begleitumstände einfach so unwürdig sind, wie Königin Vashti aus ihrer Ehe und aus ihrem Amt entlassen wird, wie eine Art Schönheitswettbewerb dafür sorgen soll, dass der König eine neue Frau bekommt. Ganz anders zum Beispiel die Liebesbeziehung zwischen Boas und Ruth, die im alttestamentlichen Buch Ruth geschildert wird. Immer und jederzeit ist der wohlhabende Boas darauf bedacht, die Moabiterin Ruth nicht zu beschämen, sondern ihre Würde zu schützen. Nicht umsonst wird die Liebesbeziehung zwischen den beiden in der christlichen Tradition als ein Bild angesehen für die Beziehung zwischen Jesus Christus und seiner Gemeinde. Behutsam, fürsorglich und liebevoll, so geht Jesus mit der christlichen Gemeinde um, als ob sie für ihn etwas unendlich Wertvolles wäre. Und das ist sie ja auch. An einigen Stellen im Neuen Testament wird die Gemeinde Jesu als seine Braut bezeichnet. Wie gesagt, die Liebesbeziehung zwischen dem persischen König Ahasveros und dem jüdischen Mädchen Esther scheint mir diese Qualität nicht zu haben. Vielmehr erinnert mich der König an einen Mann, der davon überzeugt ist, dass eine gute Ehe durch drei R's gekennzeichnet ist. R wie Romantik, R wie Rente und R wie Rheumatismus. In jungen Jahren glaubt man an die Romantik. Dann freut man sich darauf, gemeinsam die Rente genießen zu können. Und im Alter ist man schließlich froh, eine jüngere Frau an seiner Seite zu haben, weil man selbst unter Rheuma leidet und auf Hilfe angewiesen ist. Immerhin, Esther, eine jüdische Frau, die erheblich jünger ist als ihr Ehemann, wird auf einmal zu einer der mächtigsten Frauen der damaligen Welt. Ich glaube, wir können uns kaum ausmalen, was für eine Bedeutung das für die Juden hatte. Wie schon am Anfang der Sendung gesagt, der allgemeine Antisemitismus machte vielen von ihnen zu schaffen, und die Erfahrung des babylonischen Exils steckte ihnen gewiss auch noch in den Knochen. Allein das Bewusstsein, eine von uns hat es geschafft und ist nun die Königin des persischen Reiches, allein dieses Bewusstsein dürfte unter den Juden für einen inneren Auftrieb gesorgt haben. Die Hoffnung, dass Königin Esther sich im Notfall schützend vor sie stellen würde, das gab ihnen neue Hoffnung. Ja, manch ein Jude, der nach dem babylonischen Exil nicht nach Juda zurückgekehrt, sondern in der Fremde geblieben war, mag sogar gedacht haben, jetzt weiß ich, dass Gott auch an diesem Ort anwesend ist. Zurück zu unserem Bibeltext. König Ahasveros hat also Esther geheiratet und sie wurde eine waschechte Königin. Vers 18. Und der König machte ein großes Festmahl für alle seine Fürsten und Großen, das Festmahl Esthers, und gewährte den Ländern Steuererlass und teilte königliche Geschenke aus. Tja, Feste feiern, das konnte der persische König. Mit dem Bericht über ein Fest, das ein halbes Jahr gedauert hat, begann ja das biblische Buch Esther. Und jetzt also veranstaltet er ein Fest zu Ehren Esthers, weil sie die neue Königin ist. Der Steuererlass, der in Vers 18 erwähnt wird, wurde möglicherweise für ein Jahr gewährt. Aber immerhin, ein Jahr steuerfrei bei einem Regierungswechsel, darüber würde ich mich auch freuen. Vers 19. Und als man nun die übrigen Jungfrauen in das andere Frauenhaus brachte, saß Mordechai im Tor des Königs. Wir erinnern uns, bei dem Schönheitswettbewerb, der am Hof des Königs durchgeführt worden war, gab es eine Gewinnerin, aber jede Menge Verliererinnen. Auf letztere wartete das traurige Schicksal, als sogenannte Nebenfrauen dem König bei Bedarf zu Diensten zu sein. Die Nebenfrauen lebten gewöhnlich zusammen in einem Frauenhaus. Dorthin wurden sie gebracht, als Mordechai im Tor des Königs saß, so heißt es im Bibeltext. Dort saß er aber nicht etwa, um die jungen Frauen zu beobachten oder um sich auszuruhen, sondern, wie es scheint, hatte er mittlerweile eine Position am Königshof inne, die ungefähr der eines Richters entsprach. Zur damaligen Zeit saßen Richter nicht in einem Gerichtsgebäude, sondern am oder im Stadttor. Denn in jeder Stadt, die von einer Mauer umgeben war, war das Stadttor der zentrale Ort, an dem jeder Einwohner immer vorbeikam, wenn er die Stadt betreten oder verlassen wollte. Mordechai hatte offenbar einen Platz an der Torhalle des Palastbezirks eingenommen, weil er eine wichtige Stellung in der Verwaltung des Reiches innehatte. Ob ihm wohl seine verwandtschaftliche Beziehung zur Königin dabei geholfen hat, diese Position zu ergattern? Oder war seine berufliche Qualifikation so überzeugend, dass er diesen Job bekommen hat, lediglich mit einer freundlichen Empfehlung von Königin Esther versehen? Wie es auch sei, in Vers 20 wird betont, und Esther hatte noch nichts gesagt von ihrer Herkunft und von ihrem Volk, wie ihr Mordechai geboten hatte. Denn Esther tat nach dem Wort Mordechais wie zur Zeit, als er ihr Pflegevater war. Obwohl Esther also inzwischen mit dem persischen König verheiratet ist, hört sie auf den Rat ihres Adoptivvaters, auch weiterhin ihre Herkunft zu verschweigen. Sie gehorcht ihm, wie zu der Zeit, als er ihr Pflegevater war, heißt es im Bibeltext. Das bedeutet, dass Mordechai immer noch einen großen Einfluss auf Esther ausübt. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn nun über den folgenden Vorfall berichtet wird. In jenen Tagen, als Mordechai im Tor des Königs saß, gerieten zwei Kämmerer des Königs, Bigtan und Teresch, die die Tür hüteten, in Zorn und trachteten danach, Hand an den König Ahasverus zu legen. Als das Mordechai zu wissen bekam, sagte er es der Königin Esther, und Esther sagte es dem König in Mordechais Namen. Und als man nachforschte, wurde es als richtig befunden, und sie, die beiden Kämmerer, wurden beide an den Galgen gehängt. Und es wurde aufgezeichnet im Buch der täglichen Meldungen für den König. Mordechai hat also, während er in der Torhalle des Palastbezirks saß, mitbekommen, wie zwei Türhüter miteinander tuschelten. Er spitzte die Ohren und bekam auf einmal ganz große Augen. Die beiden planten offenbar einen Mordanschlag auf den König. Mordechai informiert seine Adoptivtochter darüber und sie erzählt es ihrem Ehemann, dem König. Sie sagte es dem König in Mordechais Namen, heißt es in Vers 22, was darauf schließen lässt, dass sie auf dezente Art darauf hinweist, was für ein tüchtiger und verlässlicher Mann dieser Mordechai doch ist. Mit den beiden Kämmerern, die beinahe zu Königsmördern geworden wären, wird einfach kurzer Prozess gemacht. Auch um andere Leute abzuschrecken, die irgendwann mal etwas Ähnliches vorhaben könnten. Außerdem wird der ganze Vorfall akribisch in dem Buch der täglichen Meldungen für den König festgehalten. Damit ist die amtliche Chronik des königlichen Hofes gemeint. Was mich wundert, ist die Tatsache, dass Mordechai für seinen hilfreichen Hinweis nicht belohnt wird. Immerhin hat er dem König möglicherweise das Leben gerettet. Wenigstens einen Verdienstorden hätte man Mordechai an die Brust heften können. Ich will nicht herumspekulieren, aber wahrscheinlich hat Gott dafür gesorgt, dass ihm diese Ehrung nicht zuteil wird, weil sie mit Gottes Plänen nicht so recht in Einklang zu bringen gewesen wäre. Denn die nicht erfolgte Ehrung wird später noch eine wesentliche Rolle spielen. Wir erreichen nun das dritte Kapitel des Buches Esther. In meiner Bibel trägt es die Überschrift »Haman will die Juden vernichten«. Damit kündigt sich ein Geschehen an, das es im Prinzip schon vorher mehrmals gegeben hat und das sich auch später in der Geschichte noch einige Male wiederholt. Statt »Haman will die Juden vernichten« hieß es dann eben »Der Pharao will die Juden vernichten« oder »Hitler will die Juden vernichten«. Seit aus der Familie des Stammvaters Jakob das Volk Israel hervorgegangen ist, gab und gibt es immer wieder Bestrebungen, dieses Volk Gottes auszulöschen. Aber weil es eben das Volk Gottes ist, existiert es noch immer. In Kapitel 3, Vers 1 wird uns zunächst dieser Haman vorgestellt, der den Juden den Garaus machen will. Es wird berichtet, nach diesen Geschichten erhob der König Ahasveros den Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagiter, und machte ihn groß und setzte seinen Stuhl über alle Fürsten, die bei ihm waren. Haman wird in diesem Vers als Agagiter bezeichnet. Agag war laut dem 1. Samuelbuch Kapitel 15 ein König der Amalekiter. Das bedeutet also, dass Haman ein Amalekiter war und damit zu dem Volksstamm gehörte, dem Gott geschworen hatte, dass er auf ewig Krieg mit ihm haben würde. Nachzulesen im 2. Buch Mose, Kapitel 17, ganz am Schluss. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Buch Esther. In Kapitel 3, Vers 2 wird berichtet, und alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Der König hatte Haman zu einer Art Premierminister gemacht und ihn mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet. Doch Mordechai, der Jude, der eine Art Richteramt am Hofe des Königs innehat, weigert sich, Haman die Ehre zu erweisen. Und genau jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ich meine persönliche Meinung über Mordechai korrigieren muss. Ich hatte ja davon erzählt, dass er mir ein wenig suspekt ist, weil er nach dem babylonischen Exil nicht in seine Heimat zurückgekehrt ist, sondern am Hof des heidnischen Königs Karriere gemacht hat. Und dass er bereit gewesen ist, seine Adoptivtochter Esther für diesen unwürdigen Schönheitswettbewerb anzumelden. Aber jetzt zeigt Mordechai wirklich Rückgrat. Und er scheint sich dabei endlich einmal auf seine jüdischen Wurzeln zu besinnen. Denn nach dem alttestamentlichen Gesetz steht nur Gott die Ehre zu, die Haman von seinen Untertanen einfordert. Das aber geht Mordechai entschieden zu weit, und er bleibt aufrecht stehen, während alle anderen vor Haman die Knie beugen. Weiter ab Vers 3. Da sprachen die Großen des Königs, die im Tore des Königs waren, zu Mordechai, »Warum übertrittst du des Königs Gebot?« Und als sie das täglich zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, sagten sie es Haman, damit sie sähen, ob solch ein Tun Mordechais bestehen würde. Denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei. Als Mordechai gefragt wurde, warum er denn nicht vor Haman die Knie beugen wolle, versuchte er offenbar nicht, sein Rheuma vorzuschieben oder mit einer persönlichen Abneigung gegen Haman zu argumentieren, sondern er bekannte sich zum Judentum und damit letztendlich auch zu Gott. Es gibt Situationen, in denen auch Christen Rückgrat zeigen und sich klar zu ihrem Glauben bekennen sollten. Natürlich kann man sagen, ich will nicht so viel Alkohol trinken, weil mein Magen nicht mitmacht. Aber spätestens dann, wenn mir ein fragwürdiges Steuersparmodell vorgeschlagen wird, kann ich ruhig auch mal sagen, ich hinterziehe keine Steuern, weil ich Christ bin und weil Gott nicht will, dass ich unehrlich bin. Mordechai allerdings muss damit rechnen, dass sein mutiges Bekenntnis ihn zumindest den Job kosten wird, wenn nicht sogar sein Leben. Ich lese weiter ab Vers 5. Und als Haman sah, dass Mordechai nicht die Knie beugte, noch vor ihm niederfiel, wurde er voll Grimm. Aber es war ihm zu wenig, dass er nur an Mordechai die Hand legen sollte, denn sie hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordechai sei. Sondern er trachtete danach, das Volk Mordechais, alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, zu vertilgen. Diese beiden Verse zeigen, was für ein Kleingeist Haman in Wirklichkeit ist. Ein Mann seines Formats hätte den aufmüpfigen Mordechai doch einfach links liegen und die ganze Sache auf sich beruhen lassen können. Stattdessen macht er aus der Mücke einen Elefanten und will gleich ein ganzes Volk ausrotten. Sozusagen als Strafe für eine kleine Ungezogenheit. Haman ist ein Kleingeist, innerlich ein schwacher Mann. Später werden wir ihm sogar noch begegnen, wie er sich an der Schulter seiner Frau ausheult, weil es ihm einfach nicht gelingen will, das Volk der Juden auszulöschen. Haman und sein vergeblicher Versuch, das Volk Gottes, die Juden, auszulöschen. Darum geht es in der nächsten Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann wieder mit dabei sind. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.